Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht. Und wir müssen weiterhin über Fußball reden, denn es gibt überhaupt keine Pause im Sport. Nach Europameisterschaften, Olympischen Spielen kommt jetzt der Saisonstart in den Amateurligen und in anderen Ligen wird schon gespielt. Wir reden über Fußball und wir, das sind
Uni Balzert,
Andreas Boller und
Marc Posthaus.
Nicht als Gast, Marc, du bist also unser Experte auch vor allem für die Kreisliga hier am Start. Aber wir fangen mal da an, wo die Märchen erzählt werden im Fußball oder die, ihr kennt ja alle Asterix und Obelix, das kleine Dorf und irgendwie das gallische Dorf, was gegen die Römer kämpft. Und vor etlichen Folgen haben wir mal über die Alternative gesprochen. Statt Städtetour geht's nach Hochkeppel. Nach Hochkeppel sind wir leider nicht gekommen, aber dafür waren wir am Wochenende in Düren. Ja, und das kleine gallische Dorf oder vielmehr Hochkeppel mit 2500 Einwohnern hat der Großstadt Wuppertal mal gezeigt, was Fußball ist, muss man so sagen. Ja, und jetzt müssen wir überlegen, ob nicht nur das olympische Licht ausgeblasen worden ist, sondern beim WSV auch schon mal so das Licht der Hoffnung und der Zuversicht, dass es eine bequeme, schöne, mitreißende Saison wird. Ist Licht schon aus? Was meint ihr denn?
Wie seht ihr Licht, denn? Licht ist bestimmt noch nicht aus, aber das ist natürlich ein schwerer Rückschlag, würde ich sagen. Also ich kann mich erinnern, vor einer Woche saßen wir hier, da hatten wir Felix Herzenbruch zu Gast, da haben wir natürlich auch über den WSV gesprochen. Und der Tenor war da so ein bisschen, gut, man muss jetzt diese 0-5-Niederlage gegen Oberhausen abhaken und jetzt ist wichtig in Hochkeppel und das Pokalspiel am Mittwoch in Loma, glaube ich.
Lovik.
Ja? Lovik, Entschuldigung, ja. Am besten in oder Hochkeppel schlagen und im Pokal weiterkommen. Also der erste Teil der Aufgabe ist schon mal in die Hose gegangen, würde ich sagen.
Ja, also im Vergleich zu Olympia ist es natürlich noch nicht ganz so dramatisch, weil Olympische Spiele sind leider schon zu Ende gegangen. Gestern übrigens, das waren richtig tolle 2 Wochen. Beim WSV geht die Saison noch ein bisschen, die hat ja gerade erst angefangen. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben uns ja bei unseren Prognosen vor Saisonbeginn sehr positiv geäußert. Das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet. Es ist schon sehr, sehr, sehr viel zusammengekommen beim WSV mit individuellen Fehlern in den ersten beiden Spielen. Jetzt auch wieder ein Fehler, individueller Fehler mit dem Handelfmeter, der verursacht wurde. Dann viele verletzte, nicht spielberechtigte Spieler. Eine Mannschaft, ja, die noch nicht ihr Potenzial, was, wo ich glaube, vorhanden ist, immer noch nicht abrufen kann oder noch nicht abrufen kann. Und dann ist der Topf mit Dingen, die bisher noch nicht so gut sind, schon voll oder läuft vielleicht sogar schon über.
Ja, Marc, wir hatten ja optimistisch gesagt 5 bis 8. Also ich würde so schnell nicht mehr orakeln, wenn ich eine Mannschaft nicht in einem Pflichtspiel gesehen habe. Und das waren Freundschaftsspiele, die wir gesehen haben, Testspiele vielmehr. Und 5 bis 8, das wäre schon sehr, sehr optimistisch, wenn man jetzt die ersten 3 Pflichtspiele da als Maßstab nimmt. Ich glaube, da werde ich so schnell nicht mehr irgendwie mich festlegen, weil ich glaube, wenn man ganz realistisch sieht, wenn die Sache so weiterläuft, auch nur annähernd, dann kann nur ein neues Saisonziel ausgegeben werden.
Ja, die große Hoffnung ist ja, dass Potenzial der Mannschaft größer ist als das, was im Moment auf dem Platz gezeigt wird. Und da muss man halt drauf hinarbeiten. Also wenn das so die realistische Leistung des Kaders ist, dann hast du absolut recht, aber da glaube ich, gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
Ja, was mir halt eben vor allem zu denken gibt, ist, dass die Mannschaft im Moment gar nicht in der Lage ist, Chancen rauszuspielen. Also Spielzüge, ich sag mal, aus der eigenen Abwehr, was man immer wieder versucht, bis in den gegnerischen Strafraum zu bringen und dann gefährliche Torabschlüsse.
Also zum Beispiel das Tor, das man geschossen hat, ist ein super Angriff. Also da blitzt
toll herausgespielt.
Fußballerische Klasse, da denkst du dir, also es geht ja anscheinend. Und solche Situationen muss man natürlich
aber viel mehr haben. Aber das war die absolute Ausnahme.
Absolute Ausnahme, du hast
vorher
recht.
Vorher gab es in der ersten Halbzeit eine Aktion, von dem ihr denn von rechts in die Mitte zieht, dann mit links abschließt. Ja gut, wird irgendeiner angeschossen oder steht einer zufällig da, wo der Schuss hingeht, dann wäre es eine Torchance gewesen, aber das war es auch.
Ja, das ist richtig. Ja. Und wenn man mal zurückblickt, die 90 Minuten gegen Oberhausen waren, was Angriffsfußball und das Herausspielen von Torchancen war auch eher mau. Und wenn man dann nochmal, wenn man nochmal auf Türkspor zurückkommt, und ich glaube, das ist auch, damit fingen die Probleme beim WSV an. Die hatten wenn wir uns zurückerinnern, eine richtig gute Phase, als Kadi Atmaka eingewechselt wurde. Da waren die mal 5 bis 10 Minuten richtig dominant. über die rechte Seite, haben Angriffsfußball gespielt, waren offensiv, waren gefährlich, waren die bessere Mannschaft. Und dann verletzt sich Kadian Makar schwer, fällt über den Torwart, fällt auf die Schulter. Und damit begann das Unheil einfach beim WSV, das muss man einfach
also
so
sagen. Also ich habe jetzt mal ein Signal gehört, dass er relativ früh wieder dabei sein könnte. Also relativ früh angesichts der Schwere der Verletzung. Aber dafür gibt es eine andere Verletzung. Du als Trainer, klar, nach dem 0-5, da mache ich Trainingseinheiten, wo es auch mal knallt. Aber wenn dann Semir Saric, Andres Syndesmose-Band, zwei Leute mit Innenbanddehnungen, Oktay Dahl und wen haben wir noch gehabt? War noch ein dritter Spieler.
Pedro Cheas genau. Hat auch eine Innenbanddehnung und Cheas, Levin Müller hat ein bisschen muskuläre Probleme.
Aber die hat er schon in dem Spiel, also die hat er sich nicht im Training gehört. Das ist jetzt klar, man zieht die Aggressivität hoch. Hätte ich auch als Trainer gesagt, Leute, hier, was haben wir hier gegen Oberhausen geliefert? Da muss im Training eine Reaktion schon kommen. Aber wenn man dann drei schwerere Verletzte hat.
Aber ist auch schwer nachweisbar. Ja, inwiefern
da können wir, glaube ich, nicht. Inni,
du bist Trainer. Ja, wir waren selber bei den Trainingseinheiten nicht dabei. Ja, gut, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Trainingseinheiten
Sag, und. Die Frage stellt sich da halt für Außenstehende. Ist es überzogen, dann muss man nach dem ersten Verletzten sagen, Leute, hier, wir dürfen uns nicht selbst hier.
Also ich finde auch, aus der Ferne sowas zu beurteilen, ist immer sehr schwierig. Also dass das natürlich absolut kontraproduktiv ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass du in der Trainingswoche eine Reaktion sehen willst und hast dann auf einmal noch drei Verletzte dazu, bringt niemandem etwas. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie diese Verletzungen zustande gekommen sind. Manchmal ist es ja auch so, wenn du nicht richtig in die Zweikämpfe gehst, verletzt du dich auch. Also da die goldene Mitte zu finden, ist, glaube ich, nicht so einfach. Was mir halt auffällt, ist, dass halt es wird sehr großen Wert auf die defensive Stabilität, auf die Disziplin, auf Zweikämpfe öffentlich gelegt, was auch absolut richtig ist. Das sind Basics, die im Fußball absolut dazugehören. Aber was natürlich auch auffällig ist, ist, dass das Offensivspiel überhaupt nicht stattfindet. Und man sagt ja manchmal auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich finde, man nimmt sich auch viel an Defensivarbeit weg, wenn man selbst auch aktiver ist und nach vorne mehr Fußball spielt. Und das fehlt mir so.
Ja, aber da fehlen einfach, ich sag mal, die kreativen, offensiven Kräfte. Also jetzt gegen Ho Keppel hat gespielt Ricardo Grimm, sehr unauffällig. Hugo Schmidt hatte mit Kevin Pires 60 Minuten, hat er zumindest mal neutralisiert, also aber auch jetzt keine offensiven Akzente. Und Terracino ist nicht der Spielmacher, den alle sich erhoffen. Er macht es nicht, also man sieht es jedenfalls nicht. Er ist oft mit Reck angelaufen vorne, was auch bei, ich sag mal, dicke über 30 Grad auch nicht die dollste Geschichte ist für ihn, weil er das halt eben auch läuferisch dann ihm die Körner fehlen, wenn er dann was nach vorne produzieren soll. Also wo sind die Spieler? Hinten raus, die stehen Dams und Gembalis, aber das sind jetzt auch nicht die Spieler, ich sag mal, die dann die Pässe in die Tiefe spielen aus der Innenverteidigung raus. Außenverteidiger marschieren nicht. Ja,
aber die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, die ziehen sich ja im Grunde schon komplett durch die Vorbereitung und die ersten Spiele in der Mannschaft. Das war ja jetzt nicht nur am Wochenende in Hohkeppel, okay, Oberhausen will ich mal komplett rausnehmen, weil so ein Spiel das ist schwierig dann. Aber ich finde, der WSV, es spielt sich einfach zu wenig Torschancen.
Ich glaube, wir hatten in einer Podcast-Folge vor dem ersten Spiel gegen Türkspor Dortmund, hatten wir schon darüber gesprochen, dass der Kader jetzt nicht so ist, dass der WSV wieder den stärksten Angriff haben wird. Das ist auch in Ordnung. Wenn dann halt hinten so eine Stabilität da ist, dass du halt wenig Gegentore bekommst. Jetzt hast du 9 in den ersten 3 Spielen kassiert und musst dich dann halt fragen, reicht das wirklich aus?
Die erste Halbzeit, dann sagst du 0-0, okay, das war wirklich kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit, auch nicht von Hohkeppel.
Ja, aber ist ja okay dann erstmal.
Erstmal okay. Dann kommst du aus der Pause und dann merkst du schon, die machen wirklich mehr Druck, also die legen den Zahn zu und der WSV spielt so weiter. Also und lässt eine Serie von Ecken zu und lässt sich in die eigene Hälfte drücken und ist überhaupt nicht mehr im Ballbesitz, also rennt nur noch hinterher und da kommt dann habe ich da die Befürchtung, da fehlt's dann auch an der Qualität. Also jedenfalls von der Mannschaft, die jetzt am Wochenende am Platz stand. Also
wo natürlich viele Spieler dann auch gefehlt haben. Das kommt ja noch Samstag erschwerend hinzu. Hagemann hat nicht gespielt, Saric hat nicht gespielt.
Wie gesagt, mit Atmaka und Hagemann, dann hast du wenigstens Leute, die bei einem Konter dann auch mal einen Ball anhalten können und vielleicht auch mal einen Foul ziehen oder auch mal jemanden überlaufen oder überdribbeln. Und das hast du alles eben nicht gehabt. Und dann muss man sagen, diese Ho Kepler, das ist nicht irgendwer. Das wussten wir auch vorher. Ich bin im Auto gesessen auf der Hinfahrt und habe gesagt, das kann böse enden, weil da ist so viel Qualität drin, das sind alles erfahrene Regionalliga, Drittligaspieler und die anderen, die sind bestimmt keine Laufkundschaft. Also personell waren die stärker besetzt, das muss man ganz einfach so sehen. Und die brauchen keinen Zaubertrank wie die Gallier, die können es einfach besser.
Ich würde aber auch noch hinzufügen, weil du gerade auch Terrazino dann angesprochen hattest, ich glaube nicht einmal, dass es ein Terrazino-Problem ist, sondern einfach ein Problem im Kollektiv. Marco Terrazino hätte es auch mit einem Kevin Hagemann und einem Kadi Atmaka an seiner Seite einfacher, Sachen zu kreieren, weil er mehr kreative Spieler um sich herum hat. Terrazino ist einfach ein Spieler, der sehr, sehr gerne den Ball hat und der auch offensive Momente kreieren möchte, braucht aber dafür dann entsprechende Mitspieler. Das hat jetzt zum Beispiel am Samstag gefehlt. Und es ist ein kollektives Problem beim WSV. Es hängt nicht davon ab, ob Terrazino jetzt keine Torchancen kreiert, ob Saric mal einen Fehlpass gespielt hat, der zu einem Gegentor geführt hat, ob Bilogrevic noch nicht so drin ist. Es funktioniert einfach noch als Mannschaft nicht. Der Vorteil ist, wir haben den dritten Spieltag. Es sind noch 31 Spieltage zu spielen. Es ist am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Pokalspiel. Und wir müssen einfach schauen, dass wir positiv bleiben, auch wenn es gerade nicht in die richtige Richtung läuft.
Ja, du hast das Pokalspiel angesprochen. Also Priorität hat natürlich eindeutig, da weiterzukommen. Das ist eine ganz klare Sache. Also der WSV ist Favorit. Aber ich finde, so ein Spiel, ohne den Gegner jetzt irgendwie zu unterschätzen, im Moment hat der WSV sowieso überhaupt gar keinen Grund, irgendjemanden zu unterschätzen. So ein Spiel musst du gewinnen und du musst es klar gewinnen. Und du musst dir Torschancen rausspielen, du musst hinten sicher stehen und du musst Tore schießen. Solche Erfolgserlebnisse musst du dann mitnehmen fürs Wochenende in der Meisterschaft, dir Selbstvertrauen tanken und das ist eigentlich der Weg, der meiner Meinung nach jetzt gegangen werden muss.
Ja, von daher kann zumindest nicht passieren, was letzte Saison passiert ist, dass man so, ich sag mal, so völlig unbedarft und so nach dem Motto, machen wir schon, zum Pokalgegner fährt. Damals die berühmten Altstaden, ich sag's nochmal, Altstaden. Und das ist, die Gefahr besteht nicht.
Es fing ja schon in der ersten Runde mit diesem etwas glücklichen Sieg gegen Remscheid an. Da war es auch das Duell Landesliga gegen Regionalliga.
Wie gesagt, aber die Gefahr besteht wirklich nicht. Es weiß für jeder beim WSV, was die Uhr geschlagen hat. Das hat man wahrscheinlich auch im Training in der Woche schon gemerkt. Positiv ist ja, dass irgendwas passiert ist, also dass man das nicht laufen lässt und nicht nach dem Motto sagt, ja, das ist irgendwie so ein Ausrutscher oder sowas. Ich glaube, davon geht keiner aus, dass die Dinge, die jetzt passiert sind in den ersten drei Spielen, irgendwelche Zufälligkeiten oder Ausrutscher sind, sondern ich glaube, man nimmt es sehr ernst. Man hat das auch gemerkt in der Reaktion nach dem Spiel. Alles, was WSV war, war doch sehr beeindruckt von dem, was passiert ist. Und auch die Reaktion der Fans, ich meine, sind immerhin noch 100 mitgekommen. Insgesamt waren es 350. Das verlief sich selbst in dem kleinen Stadion der Westkampfbahn da in Düren, die ganze Nummer. Und als Abpfiff war, sind die WSV-Fans still und friedlich nach Hause gefahren. Und das war auch das Beste, was sie machen konnten, denn irgendwelche Vorwürfe und Auspfeifen und so, das bringt ja auch nichts. Also ist hingenommen worden, die Niederlage, und man muss damit rechnen, dass jetzt nicht gerade am Samstag gegen Paderborn, die
Sonntag.
Stehen auch Sonntag.
Sonntag?
Stimmt, ja, Sonntag, ja, richtig, ja.
Gut, wäre ich einen Tag zu früh hingegangen. Wie immer.
Hättest du vor verschlossenen Toren gestanden?
Nein, hätte ganz allein im Stadion gesessen. Aber ich fürchte, am Sonntag sitze ich auch mehr oder weniger allein im Stadion.
Ja, Uni kommt doch bestimmt, oder? Wenn ihr Freitag schon spielt, da kommen wir später noch zu. Aber ja, dann guckst du dir das Sonntag an.
Ich muss natürlich überlegen, ob eventuell Konkurrenz. Aber eine Option ist auf jeden Fall der WSV. Und an dem Tag, da kommen wir vielleicht auch noch mal gleich zu, da spielt auch um 11 Uhr schon die WSV U17 Bundesliga auf dem Öhlendal. Also an dem Sonntag gibt es eine Menge Spiele, die man sich angucken könnte.
Ja.
Also der WSV auf jeden Fall gegen Paderborn. Ja.
Aber beginnen tut die Woche natürlich erstmal, um da nochmal drauf zurückzukommen, Mittwoch mit dem Pokalspiel. Wenn man es realistisch betrachtet, klar ist der WSV favorisiert, er spielt gegen den Landesligisten. Jetzt sind ja schon, darüber sprechen wir sicher gleich auch noch, viele Niederrhein-Pokalspiele gestern schon gelaufen und man hat schon gesehen, wie schwer sich die Großen gegen die vermeintlich ganz Kleinen tun können. Der WSV kann nicht mit breiter Brust dahin fahren, er hat nicht das große Selbstvertrauen. Wenn er ein frühes Tor erzielt und die Brust ein bisschen breiter wird, dann wird er auch in Lovik gewinnen. Aber es ist halt eben auch nicht ausgeschlossen, dass das am Mittwoch schief geht. Dessen muss man sich bewusst sein und da mit der richtigen Einstellung und 100% Leidenschaft hinfahren und dieses Spiel irgendwie gewinnen.
So vom Gefühl her, das wäre dann die vierte Niederlage und nicht die vierte Niederlage, es gab ja ein Pünktchen gegen Türkspor, aber die Trainerfrage wird dann nicht schon hochgekocht, weil die Mannschaft ist ja nun jetzt auch nicht, bietet nicht so sehr viele Alternativen und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie man taktisch da groß gegen Ho Keppel da jetzt dieses Spiel hätte drehen können. Also jetzt schweigen in der Runde.
Nee, du hast ja noch nicht ausgesprochen. Also
ich habe noch Zeit, mir meine Antwort zu überlegen.
Ja, dann überlegt mal. Ja, wie sieht das denn aus, wenn das hier...
Ja, grundsätzlich, wenn der WSV im Niederrhein-Pokal bei einem Landesligisten ausscheiden sollte, dann ist eigentlich der übliche Reflex in Wuppertal, da wird immer ein Trainer gesprochen. Aber damit will ich jetzt nicht sagen, dass in dem Fall es richtig wäre, da irgendwie den Trainer zu wechseln. Das kann ich nicht beurteilen, da ich kann die Trainingseinheiten habe ich nicht gesehen. Das ist schwierig zu sagen aus der Ferne.
Es hängt ja nicht nur vom sportlichen Abschneiden ab, sondern wir müssen ja auch eine ganz, ganz wichtige Komponente berücksichtigen und das ist das liebe Geld. Hat der WSV denn, es wird immer wieder betont, wir wissen um die Etatreduzierung, wir wissen, dass der Etat ausgereizt ist. Du müsstest diesen Trainer, wenn du ihn denn in Frage stellen würdest, das tue ich nicht, du müsstest ihn weiter bezahlen und jemand neuen dann hinzubekommen. Von welchem Geld soll derjenige denn dann bezahlt werden? Das kommt ja auch noch hinzu. Deswegen, ich bin Freund an Trainern festzuhalten. Ich glaube, am Mittwoch wird gewonnen, egal wie. Dann fahre ich glücklich von Lovik die 1,5 Stunden nach Hause und dann wird alles gut werden.
Ja, und wer es nicht, den WSV nicht begleiten will, das werden wahrscheinlich einige in Wuppertal sein, die sich das sparen am Mittwochabend, aber es wird schon ein paar noch geben, die ihn begleiten. Der WSV Live-Ticker der WZ bietet da alle Informationen, auch in der Verlängerung, auch im Elfmeterschießen, selbst da.
Ja, die gibt's am Mittwoch hoffentlich nicht.
Ja, wart mal ab. Das kann gut sein, eine Verlängerung könnte durchaus im Bereich des Möglichen sein. Und du hast recht, Finanzen dürfen wir nicht vergessen, dass die entscheidende Rolle spielt in dieser Saison, bei allem, was wir hier uns Erwartungen, Hoffnungen haben. Nochmal, in Ho Keppel gibt's so einen Miraculix, der heißt, glaube ich, Demir, der Herr. Der hat den Verein da hochgebracht, das ist sein Projekt, der macht das Schritt für Schritt, machen die Jungs das da in Ho Keppel.
Nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem WSV Demir, ja. Das muss man dazu sagen.
Also dieser Herr Demir, der ist da, um den dreht sich, glaube ich, vieles in Ho Keppel, kleines Dorf und wenn das der Miraculix, der Zauber, hat den Zaubertrank in der Tasche. Und noch eine Bemerkung, beim Asterix und Obelix gibt es ja eigentlich die Schlusspointe, dass der Bade oben in den Korb gehängt wird, der immer die Lieder singt. Das hätte man in Ho Keppel oder in Düren auch machen sollen. Die haben es geschafft, die neue Vereinshymne, das ist so Mark Foster, jetzt singen wir alle mal und Disco und bum, 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 viel Bass. Und das ist so ein 3:50 Lied und das haben die 17 Mal, ich glaube 17 Mal habe ich mitgezählt, waren vielleicht 20 Mal hintereinander gespielt. Alle haben gerätselt, warum es nicht nochmal ein zweites Liedchen gibt oder so, vielleicht Heintje oder irgendwas oder die... Metallica oder irgendeinen zur Entspannung, aber der Bade hat immer wieder die gleiche Platte aufgelegt und damit machen die, glaube ich, jeden Gegner fertig. Und am Ende des Spiels hängen sie den Stadionsprecher oben in den Korb und dann ist es guten Fahren nach Hause.
Aber dann wissen wir jetzt, warum das Spiel am Samstag verloren gegangen ist. Aber es war schon sehr interessant, den Live-Ticker zu verfolgen. Ich war ausnahmsweise nicht da, konnte den Live-Ticker dann nicht machen, habe ihn aufmerksam gelesen und es ging fast mehr um diese Ho Keppel-Hymne zunächst als um das Spiel. So,
ich
also
wünsche mir,
so
dass im Rückspiel zurückgeschlagen wird. Immer nur rot-blau, rot-blau. Und das 50 Mal, damit die Ho-Keppler wissen, was sie uns angetan haben, die allen Wuppertalern, die mitgefahren sind. Ja gut, aber richtig Fußball, also viel Fußball von viel mehr Zuschauern ist ja auch gespielt worden in der zweiten Liga, zum Beispiel in Frankreich. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat Bronze geholt. Vielleicht ganz kurz, das war optimal, mehr war, glaube ich, nicht drin.
Nee. Also ja, gegen die USA, ja. Gegen die USA war man in beiden Spielen jetzt nicht die überlegene Mannschaft und das noch freundlich dargestellt. Insofern, man hat ja, glaube ich, in der Vorrunde 4-1 verloren.
4-1, genau.
Die Amerikanerinnen waren auch im Halbfinale die bessere Mannschaft und dann ist ja viel für Deutschland dann auch zusammengelaufen in diesem Spiel um Bronze, dass dann die Frau Berger noch den Elfmeter gehalten hat.
Und vor allem Julia Quinn, wirklich Elfmeterschützin, da ist schon super. Also ich habe selten so sichere Elfmeter gesehen, wie sie in Serie reinschießt. Die wird es auch irgendwann mal erwischen. Irgendeine Torhüterin wird es auch mal ausgucken. Aber bisher, das ist schon sensationell. Auch bei Anspannung, bei irgendwie Elfmeterschießen. Also nicht irgendwie die leichten, sondern die macht sie richtig gut.
Ich glaube, Handballer und Fußballerin haben das Maximum rausgeholt. Die Handballer mit der Silbermedaille. Ja. Da war halt dann noch eine Mannschaft, die besser war.
Ja, klar. Besser anscheinend. Ne? Klar, also die Handballer, die waren, ich habe es ja gestern auch so verfolgt, dann da in den Ausschnitten, die waren schon erstmal extrem enttäuscht, weil halt die Differenz halt extrem groß war. Ne?
Ein offenes Spiel liefern.
Ja,
wie und, jeder Sport.
Was es halt gar nicht gegeben hat.
Aber ich glaube, wenn du das Spiel dann so ein bisschen, wenn das vorbei ist und du hast Silber, dann kannst du auch stolz auf deine Leistung sein. Genau so wie die Fußballerinnen. Ich finde, man hat das Optimum rausgeholt, auch die Geschichte an sich mit der Torhüterin, mit Horst Rubech, letztes Spiel und so weiter. Und wenn man sieht, wie schwierig die Frauennationalmannschaft in den letzten Jahren auch immer mal wieder, was für Situationen da waren, finde ich, kann man wirklich nur den Hut davor ziehen, Bronze geholt zu haben.
Ja, und der Horst halt eben, das ist eine Lebenslaufbahn, die ist wirklich absolut bemerkenswert. Ich glaube, der ist damals mit 25 in die Regionalliga gekommen, also ganz spät entdeckt worden, weil alle halt eben gesehen haben, der ist motorisch, ist ein bisschen, er ist ein großer Klotz gewesen, gell? Und dem haben sie nicht zugetraut, dass er die hohen Ligen spielen kann. Was hat er erreicht?
Also ich habe vor kurzem mal so eine Doku gesehen, da hieß es, als er damals vom HSV verpflichtet wurde und hat
irgendwie. Der kam von RWE.
Genau, hat das erste Testspiel gehabt, da hieß es, was hat der Netzer denn dafür eingeholt? Yeah. Was wollen sie denn mit dem?
Ich habe nur kurz zu Horst Rubech, ich habe ihn gesehen, in Frankfurt, Eintracht Frankfurt spielte gegen RWE und Horst hat 3-1 haben sie, glaube ich, gewonnen, RWE. Horst Rubech macht die Kopfballtore. Das war ein Phänomen, also vor allem, weil das war jetzt nicht das Beispiel von einem Supertalent. Also nee. Der hatte seine Fähigkeiten und das hat er auch jetzt gezeigt als Trainer. Ist vielleicht auch nicht der Vereins-Supertrainer, aber was er macht, hat Hand und Fuß und eine unglaubliche Karriere, also
ja, und ich meine natürlich, seine große Stärke war natürlich der Kopfball, aber was man so halt über ihn liest und hört, er muss ein unheimlicher Mentalitätsspieler gewesen sein. Also wirklich ein Kerl, nicht nur körperlich, physisch ein Kerl, sondern auch so als Typ, so als Charakter, ein absoluter Führungsspieler. Und das setzt er dann auch als Trainer um. Und auch seine Trainerkarriere ist ja wirklich überragend. Ja,
das sind die Spieler, die sich jeder Trainer wünscht, glaube ich. Halt. Und am besten noch einen Torjäger, der richtig die Hütten macht. Das ist das auch, was beim WSV noch fehlt. Reck hat es halt nicht schlecht gemacht, aber Reck und Zeyas, die sind sehr isoliert. Es kommen wenig Flanken vors Tor, die spielen zumeist mit dem Rücken zum Tor und müssen sich behaupten gegen starke Innenverteidiger, die natürlich auch körperlich hart zur Sache gehen, was Reck natürlich noch gar nicht
kennt. Die kennen das ja noch gar nicht.
Er kommt aus der A-Jugend und Zeyas hat gerade erst mal Fuß gefasst in der Regionalliga.
Genau, also ich sage ja, dieses Tor, das sie schießen am Samstag, das sollte wirklich so ein bisschen auch Aufwind geben. Und wenn man sieht, wie Ametov das macht, ich glaube, Ametov, wenn er fit ist, ist das genau der richtige Spieler, der im Moment da so ein bisschen für diese spielerischen...
da ein bisschen Hoffnung.
Ja,
und man muss wirklich sagen, das Tor hat dem WSV auch einen richtigen Debakel erspart, weil ich glaube, wenn Tukac den zweiten Strafstoß reinschießt, der Günter Hieg hat das heute auch in der WZ berichtet, es wäre es 4-0 gewesen, also vier Tore innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, dann hätten die weiter draufgehalten. Also die waren da gerade so in dem Modus, jetzt machen wir es richtig hochkeppeln und dann kam praktisch nach dem verschossenen Elfer der Anschlusstreffer 1-3 und dann war Ende. Da war das Spiel gelaufen, weil hochkeppel dann natürlich der Trainer von hochkeppel Ansage gemacht hat, hier fällt nicht noch 2-3, weil wir hier noch Tore schießen wollen. Ja. Und dann war klar, das Spiel geht 1-3 aus, wenn nicht alles anders läuft, aber da war nicht mehr mit zu rechnen. Ja, und was beim WSV der Saisonstart muss man sagen, ist schiefgelaufen. Da kann man nichts schönreden. Zwei Spiele gegen Aufsteiger. Wir wussten, das wird schwer. Aufsteiger sind gefährlich in den ersten Wochen. Aber es ist schon, vor allem auch das Torverhältnis, 2-9. Das hört sich nicht gut an, spiegelt aber wieder, was auf dem Platz passiert ist. Ja, und so will man eigentlich nicht starten in die Saison. Gell? Und jetzt haben wir ja es liegt ja eine Saison im Amateurfußball hinter uns, wo wir halt eben mehr geweint als gelacht haben. Und ja, wie sieht's aus vor dem Saisonstart? Jetzt kommt ihr Experten. Wir fangen mal an mit der Landesliga. Kronberger SC, ja, so richtig überzeugend oder optimistisch ist die Situation noch nicht.
Abwarten. Also erstmal hätte Kronberg, glaube ich, gestern auch gerne Niederrhein-Pokal gespielt, hatten sich aber dieses Jahr leider nicht qualifiziert dafür, haben deswegen...
Weißt du warum? Gegen wen die rausgeflogen sind?
Stella Azzurra Felbert.
Genau, ja.
Genau, gegen den neuen A-Kreisligisten.
Genau.
Ja. Ja. Also, Pokal und Wuppertaler Vereine, das war letztes Jahr, also gerade bei Kronberg und WSV, jetzt keine Liebesbeziehung. Kronberg hat dann dafür gestern ein, ja, ich finde, pokalähnliches Spiel gehabt gegen einen Oberliga-Aufsteiger, Niederwenigern, die sehr, sehr eingespielt sind. Da hat man 3-1 verloren, hat auch verdient verloren, hat, glaube ich, nochmal wichtige Erkenntnisse gesammelt. Bei Kronberg wird es ganz, ganz, ganz wichtig sein, dass der Kader von der Stimmung her homogen ist, dass alle zusammenhalten, dass die Bank ruhig bleibt, wenn man mal nicht von Anfang an spielt. Das war in der letzten Saison nicht immer gegeben. Kronberg hat in der letzten Saison wirklich gute Spiele gehabt, wo sie davon gezehrt haben, dass der Zusammenhalt groß war. Das wird jetzt auch notwendig sein, alleine deshalb, weil man auch wichtige und gute individuelle Spieler verloren hat.
Genau, und da wäre meine Frage, wer sind jetzt die Köpfe in der Mannschaft? Also wo... Oder gibt es die gar nicht? Oder wie man
jede Mannschaft die Frage ist ja immer, wer die Rolle ausfüllen kann. Also man hat in der Innenverteidigung Dylan Oberlies, einer, der immer vorangeht, der auch immer mit Leistung überzeugt. Man hat einen Lukas Trier, der in seinen jungen Jahren schon viel Verantwortung übernimmt. Man
linke
hat,
Seite, ne? Trier, ne? Oder?
Ja, kann auch Innenverteidiger spielen. Okay. Rechtsfuß Innenverteidiger spielt er aktuell. Da müssen wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, ich kann es auch jetzt sagen, ich glaube, dass Kronberg noch einen Innenverteidiger Rechtsfuß gut tun könnte in diesem Kader. Habe ich aber auch schon zu Nico Sonnenschein unter anderem gesagt, aber da ist dann auch immer die Frage, wen kann man da holen und welches Geld ist dafür zur Verfügung? Dann gibt es natürlich Julian Krey, der vorne spielt, der Verantwortung übernehmen kann und muss. Man hat Luis Rosenecker, man hat mit Sebastian Schmieder einen sehr erfahrenen Spieler geholt. Man hat Gene Baumgarten, der seine letzte Seniorensaison spielt, der aber auf dem Platz als Typ immer vorangeht und der auch wirklich ein guter Typ ist. Also die Mannschaft verfügt schon über eine gute Mischung, was die Altersstruktur angeht. Ja, es ist individuelle Qualität verloren gegangen. Ich glaube, dass der Kader in der Breite besser ist als in der letzten Saison. Aber es wird natürlich trotzdem eine sehr, sehr herausfordernde Saison. Man kennt die Landesliga jetzt, die Mannschaften können alle Fußball spielen und ich bin sehr gespannt. Ich glaube jetzt nicht, dass man ganz oben irgendwie angreifen kann und wird. Da gibt es auch andere Vereine, die über ganz andere finanzielle Möglichkeiten verfügen.
Zum Beispiel? Wer ist da in der Liga?
Zum Beispiel der FC Remscheid mit 15 gefühlt Ex-Kronenbergern. Holzheimer SG aus Neuss hat unfassbare Transfers. Zum Beispiel Sinan Kurt oder.
Kennst du den noch, Andreas?
Ja, der spielt jetzt bei Holzheim oder Tom Meurer, der mal beim WSV gespielt hat. Das würde jetzt zu weit führen, über die Holzheimer SG zu sprechen, aber die sind, glaube ich, schon mit dem Kader Favorit. Dazu zählt Kronberg nicht, muss auch nicht. Ich wünsche mir einfach eine stressfreiere Saison als die letzte, weil das hat mich viele Nerven gekostet und den Kronberg auch alle. Und dann müssen wir mal gucken.
Ja, und stressfreiere Saison, die kann es ja eigentlich nur geben für den TSV Ronsdorf, weil mehr Hektik und Zittern und Angst vor dem Abstieg kann es ja gar nicht geben, soll man meinen, aber gibt immer noch eine Steigerung. Wird schwer diese Saison. Also die, Winnie, du bist, glaube ich, so, der Mal nicht so ganz sicher, ob es dieses Jahr gut geht. Oder
für Vohwinkel meinst du jetzt?
Nee, oder? für TSV Ronsdorf.
Ach, für Ronsdorf. Ja, also grundsätzlich, also die Bezirksliga Gruppe 2 besteht ja die Saison aus 17 Vereinen, weil Dabringhausen kurzfristig, glaube ich, zurückgezogen hat. Das heißt, eine Mannschaft hat halt immer spielfrei, was für meiner Meinung nach nicht optimal ist, ärgerlich ist, aber wie auch
immer.
Muss
man noch eine abmelden.
Ist jetzt so, ist jetzt so, wie es ist. Und also die Bezirksliga Gruppe 2 ist schon die Saison...
Das ist ein Brett.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man sieht... Wie einige Vereine da aufgerüstet haben, wie von den Namen her, also ich sag nur Solingenwald ist das, ne, Marc?
Mit den Cirillo-Brüdern, genau. Gianluca und Marco.
Und die haben ja auch mehrere andere Spieler auch noch geholt, also nicht nur Cirillo-Brüder, also Spieler, die wirklich in der Vergangenheit höher gespielt haben. Wenn man sieht, wie FC Wülfrath sich weiter verstärkt hat, wenn man sieht, wie Rot-Weiß Wülfrath sich weiter verstärkt hat mit Alfonso Del Cueto auch als Trainer, ist ja in Wuppertal auch ein Begriff.
Jens Perne ist unter anderem jetzt
dahin gewechselt. Perne ist dahin gewechselt, genau. Sofien, genau, der früher auch mal in Kronberg gespielt hat, in Vohwinkel gespielt hat.
Und, Aufsteiger.
Genau, und Türkgücü Felbert, SSV Gefelbert, zweite Mannschaft. Also
ASV Mettmann als langjähriger ASV Mettmann,
die haben unter anderem Mehmet Bostepe geholt. Ja. Also der Name ist auch noch ein Begriff.
Die Liga ist brutal.
Also das ist unglaublich.
Die Liga ist brutal, ja. Wirklich.
Und wenn man all diese Namen jetzt hört und natürlich an, wir waren gerade bei Ronsdorf oder Germania, dann glaube ich, gilt für die beiden ganz klar, Klassenerhalt ist
für die beiden Vereine
absolut. Also, weil Ronsdorf hat auch wieder Stammspieler abgegeben, haben natürlich auch neue Leute dazu bekommen, aber ich glaube, für Ronsdorf geht es wirklich darum, nicht nochmal so eine Zittersaison zu haben wie letztes Jahr, weil das war ja absoluter Hammer da. Ich meine, Marc,
Elfmeterschießen gegen den Abstieg.
Das genau, also in letzter Sekunde haben sich noch gerettet und Germania Wuppertal hat jetzt...
Die Postrado-Zeit.
Bitte?
Die Postrado-Zeit.
Genau, ja. Da ist Sascha Udina jetzt Trainer. Ja. Gegen Germania haben wir auch unter anderem in der Vorbereitung gespielt. Germania hat insgesamt von den Ergebnissen auch keine optimale Vorbereitung gehabt, genauso wie wir, sage ich mal. Aber für diese beiden Wuppertaler geht es, glaube ich, wirklich darum, so schnell wie möglich Punkte zu holen und mit ganz unten nichts zu tun zu haben.
Ich glaube, es ist ein Mix aus, dass nicht ganz so viel Qualität vorhanden ist, die trotzdem auf jeden Fall ausreichend ist für die Bezirksliga, aber einfach die Gegner so gut sind. Also das ist mit großer Sicherheit die stärkste Bezirksliga seit vielen Jahren und das wird schwer werden.
Und der FSV Vohwinkel hat ja gestern schon ein bisschen die Karten offenlegen müssen, im Niederrhein-Pokal verloren.
1-3 gegen den VfB Hilden, sicher für Marc Bachen ein besonderes Spiel gewesen, gegen seinen alten Verein. Hat auch immer wieder betont, dass er sich da sehr, sehr, sehr wohl gefühlt hat in seiner Zeit bei Hilden. Haben das Spiel unabhängig vom Torschussverhältnis lange offen gehalten und haben Hilden, glaube ich, gut Paroli geboten.
Ja, und die zeigen, dass er halt, ich sag mal, mit dem Abstieg sollte es nichts zu tun haben. Also ja, das
kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die haben auch andere Ziele diese Saison,
genau. Ja. Aber wird schwer, da ganz oben mitzuspielen.
Wird schwer, aber Vohwinkel ist ein bisschen anders strukturiert als die Mannschaften, die wir gerade genannt haben. Also die setzen eher auf junge, talentierte, hungrige Spieler. Und
viele neue Spieler geholt.
Und aber auch einige geblieben.
Ja.
Und natürlich ist aber bei Vohwinkel auch das Thema Abhängigkeit von seinem Torjäger. Da müssen wir nicht drüber reden. Wir sprechen gleich über die Kreisliga. Da haben einige Vereine das Problem, was eigentlich schön ist, aber eigentlich ist es auch ein Problem, wenn derjenige nicht dabei ist. Und bei Freddy Lühr, wie viele Tore hat er letzte Saison gemacht? Fast 40, ne?
Ja.
So.
Ja.
Und da ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit von ihm da. Wenn der gut knipst und Marc Bach ist ein guter Trainer und hält seine Mannschaft zusammen, da ist schon Qualität vorhanden, dann werden die oben mitspielen können. Ob es dann für ganz oben reicht, hängt, glaube ich, auch davon ab, wie stark dann wirklich diese neu zusammengestellten Kader Freddy der anderen Lühr, Vereine sind.
Ich sag mal, wenn so einer ausfällt, natürlich, Freddy Lühr war ja letzte Saison auch noch ein paar Monate ausgefallen. Das kommt ja auch noch dazu. Also das war ja das Erstaunliche, dass trotzdem die Torquote dann nachher so hoch war. Gell? Und das ist, was du sagst, Abhängigkeit von einem Spieler. Aber ja, ich denke mal, man kann es auch auffangen. Also das muss die Saison zeigen. Man darf natürlich, ich glaube auch, das ist nicht aufgebaut auf einen Spieler.
Also ich finde, die Ausgangsposition für Vohwinkel ist eigentlich ganz gut. Man hat eine super Rückrunde gespielt, man hat viele junge Spieler, die Neuverpflichtungen sind auch teilweise sehr jung und man geht schon, also man geht nicht als Favorit in diese Bezirksliga-Saison.
Und das ist auch in Ordnung.
Und das ist, finde ich,
vielleicht als Jäger, absolut. Nicht als Gejagter.
Und bei den anderen Vereinen, über die wir gesprochen haben, da spielen halt in Anführungsstrichen Stars und da muss man mal abwarten, wie das alles so zusammenpasst. Und insofern finde ich die Ausgangsposition für Vohwinkel eigentlich ziemlich gut.
Sehe ich auch so und man kann und darf auch gar keinem Wuppertaler Verein jetzt Landesliga, Bezirksliga einen großen Vorwurf machen, weil wenn man dann sieht, wie in der Landesliga aufgerüstet wird, wie in der Bezirksliga aufgerüstet wird, das sind alles keine Vereine, die in Wuppertal sind. Also hier sind einfach die finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Weder Ronsdorf noch Germania noch Vohwinkel noch Kronenberg haben den Mäzen, der da mehr reinsteckt als eigentlich üblich. Das zieht sich bis in die Kreisliga A runter, auf die wir noch kommen.
Ja.
Insofern sind das alles vernünftige Saisonziele. Und niemand geht jetzt in die Saison und sagt, wir müssen unbedingt aufsteigen, ganz oben mitspielen. Ja. Das ist dann auch in Ordnung. Man muss einfach realistisch betrachten. Wir sitzen hier schon seit einigen Jahren im Podcast und wir sprechen immer wieder darüber, dass andere Vereine halt über andere Möglichkeiten verfügen. Und das ist eben die Realität.
Zeiten, die Zeiten, als die, ich sag mal, die Mäzene, die, das war ja Mäzenatentum und zum großen Teil Kasel, Plankerts, Schwafferts. Die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind definitiv vorbei.
Die sind also, wenn schon man länger bedenkt, vorbei, aber die gibt es in anderen Städten noch. Dass
wie viele Vereine früher in Wuppertal höherklassig gespielt haben. Da gab es Derbys in der Verbandsliga, in der heutigen Oberliga. Ja. Wir haben jetzt überhaupt gar keine Wuppertaler Mannschaft mehr in dieser Liga.
Ja, das hat aber wirklich sehr viel damit zu tun, dass Leute da auch sich nicht nur mit Arbeit und mit Einsatz da, sondern auch mit Geld engagiert haben.
Natürlich. Da sind wir ja komplett bei dir.
Also das ist eine andere Geschichte und man muss halt eben versuchen, über eigene Talente, über kluges Wirtschaften, da sind wir ja eigentlich schon bei der großen, starbesetzten Kreisliga. Und da gibt es ja eine Riesenausnahme, das erinnert mich ja fast wie an San Sebastian oder Bilbao, also die baskischen Vereine, die praktisch nur aus der eigenen Jugend schöpfen.
Die baskischen breiten Burschen, meinst du, ja?
BBB.
Baskische breite Burschen, ja. Also ein Vereinsmodell, was selbst in der Kreisliga ja seinesgleichen sucht. Das heißt, keine Zugänge von außen, null.
Nein, den Spielern wird schon im Jugendbereich eine Perspektive geboten. Es wird gesagt, der Weg soll hinterher einmal in die Seniorenmannschaft führen. Und die Spieler wurden letzte Saison, also die jetzt von der A-Jugend in die erste Mannschaft befördert wurden, durften dann auch schon in der Rückrunde ein bisschen reinschnuppern. Und ich finde diesen Verein so besonders, weil dieser Weg so besonders und so einzigartig ist. Und die sind da auch richtig stolz drauf. Ich habe dann auch mit Frank Dohmann, mit dem Trainer, telefonieren dürfen. Und aus ihm spricht dieser Stolz, dass das so ist. Und dass er auch seinen Sohn Tim, der Torjäger war letzte Saison mit 39 Toren, dass der einfach bleibt, ne, und sich schon frühzeitig entschieden hat, ich spiele jetzt hier mit meinen Freunden. Verzichte auf Geld. Und wir können davon ausgehen, dass bestimmt das ein oder andere Angebot für den Jungen reingeflattert ist. Aber der bleibt hart, bleibt bei den Burschen. Und das ist ein toller, toller, einzigartiger Weg.
Und einzigartig kann man wirklich sagen. Also,
ja, wo gibt es denn noch?
Das wäre jetzt bei Union auch nicht machbar. Also
ich glaube, das ist bei sonst gar keinem Verein so, wie es bei den breiten Burschen ist. Das ist deren Weg, das muss man respektieren. Das kann man auch schön finden. Aber bei uns, wir haben halt einen anderen Weg und da muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, ob man wirklich so rigoros sein muss, dass man sagt, keine Neuzugänge. Also warum, das verstehe ich nicht so ganz. Also dass man sagt, man will die eigenen Jugendspieler so ausbilden, dass sie irgendwann mal in der eigenen ersten Mannschaft spielen, das ist völlig in Ordnung. Warum man dann nicht, sage ich mal, ganz gezielt und vereinzelt den einen oder anderen, der charakterlich auch in diese Mannschaft passen würde, nicht holen sollte,
okay, aber jeder muss.
Das müssen die selbst wissen, um Gottes Willen. Ja. Also, wenn ich Trainer halt dieser Mannschaft wäre, dann würde ich mir vielleicht schon wünschen, auf der einen oder anderen Position noch jemanden zu holen, der vielleicht jetzt nicht unbedingt aus Essen kommt, aber vielleicht aus der näheren Umgebung.
Ja, aber wenn man versucht, Frank Dohmann zu verstehen, es ist. Derjenige kennt dann diesen Burschenweg nicht von klein auf. Und Frank Dohmann hat immer wieder betont, letztes Jahr und auch dieses Jahr, dass das nicht primär wichtig ist, in welcher Liga die spielen. Ja, ob die jetzt Kreisliga A, die haben ja letzte Saison das erste Mal in der Kreisliga A gespielt, dass sie das so toll gemacht haben, damit war ja gar nicht unbedingt zu rechnen. Und die würden es auch verkraften, wenn die dann diese oder nächste Saison vielleicht mal absteigen. Dann ändert sich dort nichts. Und das finde ich auch eine schöne Herangehensweise.
Deswegen sage ich, das ist deren Weg. Wie gesagt, absolut okay. Aber die Tatsache, dass jetzt niemand wechselt von breite Burschen woanders hin, ist im Moment so. Man weiß aber nicht, ob das auch immer so bleibt.
Weiß man im Fußball
und
nie.
Wenn der Verein dann aber auch sagt, es ist egal, wie es ist, und wenn wir dann in eine Liga runtergehen, dann ist das auch deren. Also für mich als Trainer wäre das nicht befriedigend, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, da ist jeder
halt typenabhängig.
Anders, ja. Genau. Vieles steht und fällt ja auch mit den Domans, mit Tim Domann, mit dem Vater Domann und Ben Domann, der ist in den USA und ist da, glaube ich, am College jetzt und spielt Soccer. Ja. Und
es tut denen auf jeden Fall weh, sportlich.
Aber es gibt ja noch mehr Torjäger in der Liga, das haben wir ja gesagt. Also ihr hättet gerne einen, der so 40, 50 Tore macht.
Ja, ich bin mit meinen Stürmern zufrieden. Ja, also da,
zwei
ich bin,
sogar.
Ja, aber natürlich. 40, 50 Tore, da kommen eigentlich nur noch wenige in Frage. Kumpmann, TSV Fortuna. Ja.
Und also,
auf dem Rott ist noch ein Torjäger gesichtet worden.
Ja, Kai Kumpmann, letzte Saison 44 Tore für den TSV Fortuna. Man möchte, glaube ich, weniger abhängig sein von Kumpmann, wird das aber trotzdem wieder sein. Das ist halt in Vereinen so, wo ein Spieler, der vorne viele Tore erzielt, heraussticht. Das Thema werden auch die breiten Burschen weiter haben. Tim hat letzte Saison 39 Tore erzielt, Tim Dohmann. Ja, und dann gibt es noch Viktoria Rott mit Nermin Hrcic, der zwar nur 36 Tore erzielt hat, allerdings auch nur 14 Spiele dafür gebraucht hat. Also der hat 36 Tore in der abgelaufenen Saison in 14 Rückrundenspielen erzielt. Dann hatten die jetzt 7 Vorbereitungsspiele oder 6 Vorbereitungsspiele, hat er auch schon wieder 16 Tore erzielt. Und Hrcic ist ein Mann, wenn er fit ist, der hat diese Abschlussqualitäten und wenn der viele Spiele macht, dann kann der auch 50 plus schießen. Aber das ist Fluch und Segen zugleich für Viktoria Rott und auch für die Burschen und auch für Fortuna. Die Abhängigkeit ist halt einfach groß. Rott holt ohne Hrcic und Kumpmann, Fortuna holt ohne Kumpmann und so weiter. Weniger Punkte, das ist einfach so.
Also, weil du vorhin sagst, ich hätte gerne, ich bin, wie gesagt, mit meinen Stürmern sehr zufrieden. Also wir haben Hasim Desic, wir haben Benedikt Steven, wir haben jetzt wieder Cem Güzel mit an Bord. Wir können auch ein bisschen anders spielen taktisch, nicht nur mit so zentralen Stürmern. Und am Ende ist es ja so, das ist ja schön und gut, wenn ein Stürmer 50 Tore schießt, aber am Ende ist es doch wichtig, wo steht die Mannschaft am Ende der Saison.
Und wenn ich das so höre, dann sehe ich TSV Union und dein Verein so in der Rolle vom FSV Vohwinkel vielleicht, so Jägerrolle, so vielleicht.
Ja, ich würde nicht unbedingt ich würde uns, hast du recht, schon so ein bisschen eine Jägerrolle, also wir sind die letzten beiden Jahre sind wir Tabellenvierte, Tabellendritter geworden. Und da würde man jetzt sagen, ja, jetzt geht's nur um Aufstieg, würde ich nicht sagen, es geht für uns darum, so gut oben zu starten, oben mitzuspielen, von mir aus in der Jägerrolle. Favoritenrolle haben meiner Meinung nach ein paar andere Vereine, da kommen wir bestimmt jetzt noch dazu. Aber in dieser Jägerrolle sehe ich uns, ja. Und aber für uns ist erstmal wichtig, gut in die Saison reinzukommen.
Ja, ja, und wer macht's?
Ja, wer macht's?
Das sollen wir dir heute beantworten, 5 Tage vor dem Saisonstart.
Das sag du doch mal.
Wir haben uns schon so weit mit der WSV-Prognose aus dem Fenster gelehnt, sind wir schon rausgefallen aus dem Fenster. Deswegen, also, es gibt Vereine, die mehr investiert haben als Union, die kommen dann auch größtenteils mit Ausnahme des SC Sombon, die wirklich gute Spieler verpflichtet haben. Da muss man gucken, wie wächst das zusammen, auch mit einem neuen Trainer. Aber dann gibt es Vereine wie jetzt zum Beispiel SSVG Heiligenhaus, Bezirksliga Absteiger, viele zusammengehalten, auch Spieler aus der zweiten Mannschaft dazu bekommen, ist gut. Ne? Die habt ihr ja übrigens am Freitag, können wir Werbung für machen, im Auftaktspiel Union gegen SVG Heiligenhaus.
Anstoß wann?
Damit, 20 Uhr am Hardenberg.
Damit wird die Saison
Freitagabend
mit großem Bohai eröffnet, gibt bestimmt eine große Eröffnungsfeier am Hardenberg.
Also so wie der Supercup, dann macht ihr die Saison auf, dann eine große Eröffnung.
Ja, es gibt ja in der Bundesliga freitagsabends auch immer ein Eröffnungsspiel.
Genau.
Ich glaube, das ist immer noch der Fall.
Das ist immer noch der Fall. Gladbach-Leverkusen.
Ja, genau.
Nächste Woche Freitag dann, aber erstmal
ist DFB-Pokal. In der Kreisliga A ist das Spiel Union Wuppertal gegen Heiligenhaus. Da freuen wir uns sehr darüber, muss ich sagen. Das ist für uns eine super Sache. Dann kommt mit Heiligenhaus eine gute Mannschaft, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung angeguckt habe, die wirklich so mehr oder weniger zusammengeblieben sind. Und ich vermute mal, dass da auch einige Zuschauer da sein werden. Also wer an diesem Freitag
nichts vorhat,
Olympia ist ja auch vorbei, kann gerne am Hardenberg vorbei.
Das wünsche ich euch und generell einfach, dass die Leute auf die Kreisligaplätze strömen, weil man darf eins nicht vergessen, wir haben einen Landesligisten, 3 Bezirksligisten, aber dann haben wir eine Kreisliga A mit 11 Wuppertaler Vereinen, wo einige von auch schon höher gespielt haben, wo ganz, ganz viel Tradition ist, wo bestimmt nicht immer sportlich die beste Qualität da ist, aber wo auch Fußball mit Herz gespielt wird. Wir haben ja auch in unserer Printausgabe und auch online in 4 Teilen ganz ausführlich über die 11 Kreisligisten berichtet mit Kadern, Testspielergebnissen. Also wir nehmen uns auch viel, viel, viel Zeit dafür und bestes Beispiel auch Jugoslawia gestern. Ja, also ich habe mir das gestern auf dem Ophof angeguckt. Die hatten ja Niederrhein-Pokal gegen den Oberligisten Schonnebeck und haben das richtig gut gemacht.
Die es geschafft haben, als B-Kreisligist den Niederrhein-Pokal zu kommen und jetzt in der ersten Runde gegen Oberligisten mit viel Mühe hat die
Schonnebeck gewonnen. Ja, Schonnebeck hat 3-0 gewonnen, hat hinterher
Halbzeit
auch
0-0.
Halbzeit 0-0. Dirk Tönnies war über not amused, der Trainer von Schonnebeck,
ehemaliger WSV-Spieler.
Also die haben es richtig gut gemacht, Jugoslawia. Und ich glaube auch mit den beiden Aufsteigern, Linde und Jugoslawia, ist aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber viel kommt da auch über Zusammenhalt. Mit beiden ist zu rechnen. Also die Liga, Kreisliga H, ist stärker als in der letzten Saison. Und ich glaube weder, dass oben sich zwei Mannschaften frühzeitig absetzen, so wie es letztes Jahr war. Und ich glaube auch nicht, dass es zwei Mannschaften unten gibt, die
genau, und dann wird es auch vielleicht nicht diese Torflut geben, die es vielleicht letztes Jahr gegeben haben, weil einfach kein Fallobst dabei ist. Also ist keiner dabei, der so richtig...
Gibt es aus meiner Sicht dieses Jahr nicht.
Und bekannte Namen, da hast du gesagt, Dirk Tönnies, ehemaliger WSV-Spieler, Ramazan Daktas in Weinburg.
Ja, Ramazan Daktas schnürt nicht mehr die Fußballschuhe. Wer es vielleicht gelesen hat, er hat gesagt, mein Spielerpass habe ich in Remscheid gelassen. Der Mann ist 58. Es haben ihn seine Spieler schon angesprochen, warum er denn nicht mehr mitkicken würde. Aber das will er nicht. Er will nur noch Trainer machen. Aber auch er ist begeistert von der Weinburger Qualität. Und auch die zehren viel von ihrem Zusammenhalt und vom Kollektiv, Kaderkontinuität. Also es sind super, super spannende Wuppertaler Vereine in der Kreisliga A. Aber ich freue mich sehr auf diesen Saisonstart am Sonntag, beziehungsweise am Freitag.
Genau. Und wir reden ja schon seit Jahren darüber, in Deutschland werden zu wenig Neuner ausgebildet. Jetzt haben wir vorhin gesagt, in der Kreisliga A sind eine Menge Stürmer, die Tore machen ohne Ende. Also wenn der Bundestrainer noch Neuner sucht, dann kann er sich gerne in der Kreisliga A mal umgucken.
Absolut.
Und gestartet, das sollten wir wirklich nicht vergessen, weil es doch eine kleine Überraschung ist. In der Nachwuchsliga WSV U17 hat die ersten Punkte eingefahren und da sind ja wirklich 3 Punkte, sind ja Gold wert schon mal am Anfang. 2-0 in Oberhausen gewonnen. Ich glaube, wir haben in der WZ mal erklärt, wie diese ganze Liga aufgebaut ist. Also es gibt erstmal Spiele, nach denen der WSV wahrscheinlich nicht in der Meisterrunde weitergeht. Also weil die Konkurrenz einfach gnadenlos mit den ganzen Bundesligisten. Und auch wenn man sieht, was U17, U16 schon sortiert worden ist und gesichtet worden ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der WSV es schafft. Aber natürlich ist das Ziel, von vornherein in dieser höchsten Liga zu bleiben. Und wenn es so weitergeht.
Ich glaube, dieses Ziel ist auch machbar.
Das ist realistisch.
Ja, nach dem ersten Sieg auf alle Fälle, weil das ist genau das, was vielleicht bei den Senioren gefehlt hat, dass man mit einem Erfolgserlebnis da in die Runde geht. Und der Trainer Fabian Henning, der hat natürlich jetzt erstmal den Grundstein gelegt und dann geht es jetzt gegen den MSV Duisburg.
Am Sonntag, 11 Uhr.
Also wer gute Talente und Top-Jugendfußball sehen will, Sonntag 11 Uhr Ullendal, da ist man gut aufgehoben.
Und 14 Uhr Stadion am Zug.
So ist es.
Die Kombination macht man. Wenn man Lust auf den WSV hat, dann guckt man 11 Uhr
Ullendal. Wenn dann 6 Punkte zusammenkommen würden, dann wäre vor allem für die Jugend schon mal ein großer Schritt geschafft. Und für den WSV ging es dann so ein bisschen raus aus der Nummer. Gell? Also, das wäre schon mal sehr, sehr viel. Ja, und außerdem, wir sind jetzt mit Olympia fertig, also alle, die jetzt viereckige Äuglein haben und alle, die sagen, jetzt wird auch mal nicht ins Fernsehen geguckt. Ich glaube, am Freitag ist schon Supercup oder wie heißt das Ding? Kann das sein?
Nee,
das kann eigentlich
nicht sein.
DFB-Pokal ist am Wochenende
jetzt. Ja, aber Leverkusen gegen Stuttgart?
Nicht? Ach so, das Supercup, weiß ich nicht, das kann sein, ja. Aber am Freitag gibt es nur ein Spiel und das ist Union Wuppertal gegen Heiligenhaus.
Und dann kommt am Wochenende viel DFB-Pokal mit den üblichen Verdächtigen, die sich dann rauskegeln. Der 1. FC Köln, meine lieben Freunde, haben in Elversberg schon mal die große weite Welt der zweiten Liga geschnuppert mit dem 2-2 einen glücklichen Ausgleichstreffer gelandet in der letzten Minute. Über Schalke reden wir gar nicht, Marc.
Machen wir nicht?
Nee, was willst du denn erzählen?
Also,
ärgerlich war. Ja gut, aber lass es.
Nee, es ist alles gut. Ich kann nur sagen, WSV finde ich gut, 3-1 verloren. Kronberg finde ich gut, 3-1 verloren. Schalke finde ich gut.
3-2 nur.
3-1.
3-1?
Hab 3-1 verloren. Alle drei haben 3-1 verloren. FSV Vohwinkel hat 3-1 verloren, also 3-1 war kein schönes Ergebnis.
Manchmal kommt es knüppelig.
Dieses Wochenende. Ja, war eine Fehlentscheidung. Jetzt werden alle wieder sagen, es gleicht sich aus. Die gelb-rote Karte war ein Witz für den Spieler Ron Schallenberg. Schalke hat eine gute erste Halbzeit gespielt, auf die lässt sich aufbauen. Da war 11 gegen 11 und dann werden wir sehen, was die Saison bringt.
Miro Klose hat den ersten Sieg gelandet als Profitrainer im deutschen Profifußball. Ist ihm auch zu wünschen.
Auf jeden Fall.
Mal sehen, wie er sich da schlägt als Trainer. Haben ja schon einige versucht, die super Fußballer waren und dann Trainer ist was anderes.
Ja, aber Klose wäre es zu gönnen. Ich finde, von seinem Erfahrungsschatz können viele junge Spieler sich eine Menge von abschneiden. Also wie der sich als Spieler entwickelt hat, finde ich, das war schon überragend.
Ich muss zu Klose sagen, ich kann natürlich nichts über seine Trainerqualitäten sagen, aber wenn ich den dann im Interview sehe, auch nach dem ersten Spiel gegen Karlsruhe, dann fühle ich mich sofort wieder an 2014 erinnert und ich sehe, wie er dann da gegen Brasilien zaubert und Top-Torjäger, ja, und der ist ja kaum älter geworden. Also ich finde nicht, dass er deutlich älter geworden ist. Also für mich ist immer noch Klose deutscher Nationalspieler, der Neuner.
Ich glaube nicht, dass der dann abends über die durch die Dörfer zieht und jede Kneipe mitnimmt. Nee, das ist nicht der Typ dafür, gell? Ja, und der SFC Köln, um beim Pokal und seinen Tiefen zu bleiben, nach Elversberg geht's nach Sandhausen, dann sind die Jungs mal so richtig am Boden der Tatsachen angekommen. Genauso wie der WSV. In meinem Kopf ist das Lied drin: Schwarz-Gelb am Fuß des Bergischen Land. Und dann immer wieder und immer wieder.
Ja, sing ruhig weiter.
Ja, ich singe jetzt bis zum Ende. Schwarz-Gelb am Fuß des Bergischen Land. Und Eintracht Hochkeppel. Und ja, also die Sache haben wir auch überstanden. Aber wir fahren ja nicht irgendwann noch nach Düren. Da geht's gegen den richtigen 1. FC Düren. Und dann freue ich mich auf die Bratwurst, die in Düren noch besser ist als in Wattenscheid, wenn auch in Düren keine Punkte zu holen sind wahrscheinlich oder schwer zu holen sind. Die Bratwurst ist klasse, auch wenn die Jungs so langsam sind, die sind die langsamsten Bratwurstbrater, die man sich auf der Welt vorstellen kann.
Das ging übrigens bei Jugoslawia gestern deutlich schneller, also Lob an die Leute vom Ophoff. Also da hatte Leute, ich meine Wurst, die war übrigens viel zu teuer mit 4,50 Euro Krakau. Ich habe mich kurz gefragt, Inflation hat etwas heftiger zugeschlagen bei Jugoslawia, aber war gut.
Und wenn ich schon viele Fußballspiele vergessen haben werde, aber Schwarz-Gelb nicht, ne? Am Fuß des Bergischen Landes. Ja, und das werde ich nie vergessen. Und deswegen spielen wir alle weiter und dann geht es gegen Paderborn. Ja, Paderborn.
Aber erstmal gegen Löwig am Mittwoch.
Löwig am Mittwoch.
Da kann es nur ein Weiterkommen geben.
Also Fußball bietet immer wieder neue Geschichten. Und die werden wir dann erzählen nächste Woche. Und ja, mit Lothar hoffentlich wieder, der eine kleine Pause gemacht hat am Wochenende. Und dann stellen wir hier entweder Tränengläser auf, dass wir weinen können, oder vielleicht geht es uns auch allen wieder ein bisschen besser. Bis dann.
Tschö.
Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.